MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedTalk on Air, dem Podcast der Medical Mountains. Heute sprechen wir über ein Thema, das in vielen Industrien längst selbstverständlich ist, in der Medizintechnik aber gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt, die Simulation in der Produktentwicklung. Simulation kann helfen, Produkte besser zu verstehen, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und Risiken frühzeitig zu erkennen. Und gleichzeitig eröffnet sie viele neue Möglichkeiten und Potenziale, zum Beispiel bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie bei der Generierung klinischer Evidenz. Über diese Themen sprechen wir heute mit Patrick Lerge, Senior Simulation Engineer bei der EDAG Group. Patrick bringt viel praktische Erfahrung aus der Automobilbranche mit, hat aber auch Medizintechnik studiert und ist zwischen diesen beiden Welten sehr, sehr stark jetzt auch im MedTech-Feld und der Simulation aktiv. Und die EDAG Group ist übrigens auch Partner in unserem Projekt Case for Med. Das steht für Computer Aided Solution Engineering for Medical. In diesem Projekt arbeiten wir gemeinsam daran, die Zukunftstechnologien Simulation und Datenanalyse stärker in der Medizintechnik nutzbar zu machen. Patrick, schön, dass du heute hier bist.
Julia, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ja, schön, mit dir hier zusammen im Podcast zu sein.
Ja, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern doch selbst am besten noch mal kurz vor. Was machst du denn genau bei EDAG und wie bist du als Medizintechniker zum Thema Simulation gekommen?
Also erstmal zu mir selbst. Ich bin eben 35-jähriger Simulationsingenieur, so wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. Ich habe eben Medizintechnik studiert, erst an der FH und dann an der Universität. Also auch da schon so ein bisschen sowohl eine praktische als auch eine sehr theoretische Seite mitgegeben bekommen. Bin begeisterter Biomechaniker, weswegen ich nach meiner Karriere an der Uni als Student dann dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter weitergemacht habe, 5 Jahre dort dann gearbeitet habe, da schon mit den Themen Forensik, Medizintechnik und Automotive in Kontakt gekommen bin und dann eben jetzt bei der EDAG bin. Und erstaunlicherweise, Simulation ist ein Thema, was sich bei mir seit dem Bachelor durchzieht. Also ich habe damals im Bachelorstudium schon mit einfachen Simulationen angefangen. Bei uns war das damals alles sehr einfach. Das war viel eindimensional. Das war im Grunde so mit MATLAB Simulink auf der Ebene, und umso mehr hat es mich danach fasziniert, als dann selbst im Masterstudium bei uns schon komplexere Simulationen mit mehr Körpern ins Spiel kamen und dann später eben auch finite Elemente. Und ja, diese Faszination hat mich dann dazu gebracht, dass ich dem Thema Simulation treu geblieben bin.
Vielleicht steigen wir mal ganz grundlegend ein, wenn wir über Simulation in der Medizintechnik sprechen, worüber reden wir da eigentlich konkret, damit wir das besser greifen können?
Ganz allgemein ist eine Simulation bzw. ein Modell die Nachbildung eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell. Das heißt dann an der Stelle mit dem experimentierfähigen Modell, dass wir mit dieser Art der Nachbildung immer etwas haben, was wir nachher auf die Realität wieder zurück übertragen können. Das Erstaunliche für uns ist jetzt, dass wir mit diesem Thema Modellierung und Simulation von der Definition ausgehend eigentlich nicht nur über diese numerischen, computergestützten Modelle sprechen, sondern theoretisch ist eine Simulation auch sowas wie ein Patiententrainer, irgendwo eine Puppe für das OP-Training bzw. für andere medizintechnische Anwendungen. Aber für uns ist eben vor allem dieses ganze Thema Numerical Simulation eigentlich so der Schwerpunkt. Und dann reden wir ganz häufig von irgendwelchen Geometrien, die für uns diskretisiert sind und wo wir dann irgendwelche verschiedenen Lasten aufgeben in diesem dreidimensionalen Umfeld und uns dann anschauen können, wie verhalten sich zum Beispiel Spannungen über das Modell und über diesen zuvor bereits am Computer entwickelten Entwurf.
Das heißt, ihr seid also stark in der numerischen Simulation. Und wo im Entwicklungsprozess eines Medizinprodukts kommt denn diese Art von Simulation heute typischerweise zum Einsatz? Ist das eher früh im Design oder später bei Tests oder Validierungen?
Ehrlicherweise können wir es eigentlich an beiden Stellen schon einsetzen. Also der größte Vorteil vermutlich von der Simulation ist eben genau schon im frühen Design, weil was ich mit der Simulation machen kann, ist, dass ich sowas wie eine Risikoabschätzung schon viel präziser durchführen kann, weil ich schon viel mehr weiß, wo wirklich meine Belastungsgrenzen von meinem Modell liegen. Ich kann aber eine Simulation und die Simulation-Ergebnisdaten auch heranziehen, wenn es schon um sowas wie diese präklinische Phase geht, weil ich dann ausgehend von der Simulation meinen Parameterraum für die klinische Prüfung schon weiter eingrenzen kann. Und naja, perspektivisch, auch so mit den letzten Entwicklungen, die wir im amerikanischen Raum haben, ergeben sich auch mehr Möglichkeiten, für die postklinische Phase, dass wir eben dort dann anfangen und Ergebnisdaten aus dieser klinischen dann mit Simulationsdaten zumindest auffüllen.
Aha, spannend. Aber gibt es so bestimmte Produktgruppen oder Beispiele, die du nennen kannst, bei denen Simulation jetzt in diesen Bereichen auch vielleicht schon Standard ist?
Von Standard können wir hier eigentlich nicht unbedingt reden, weil was wir zumindest von dem, wie wir es wahrnehmen, ganz häufig sehen, ist, dass Simulation vor allem auch bei großen Unternehmen durchaus schon angekommen ist, was auch daher kommen mag, dass es natürlich für sich auch eine neue Methode ist. Die große Schwierigkeit ist jetzt vor allem darin, dass gerade auch die Innovationstreiber in der Medizintechnik, was ja ganz häufig auch kleine und mittelständische Unternehmen sind, dass die eben dieses ganze Thema Simulation für sich entweder nicht so, ich sag jetzt mal ganz salopp, auf dem Schirm haben oder aber, dass hier einfach die Kapazität fehlt, dass man sagt, wir haben an der Stelle keine Ahnung, wie wir uns in diesem neuen Feld bewegen können, angefangen bei der Frage, was können wir nachher eigentlich alles simulieren? Also von daher haben wir hier definitiv noch nicht so eine große Durchdringung, dass wir sagen könnten, das ist wirklich Standard.
Und so Produktgruppenbeispiele, wo es eben jetzt von den Größeren schon genutzt wird, kannst du da so ein paar praktische Beispiele geben oder?
Oh, da gibt's tatsächlich vieles. Also es gibt beispielsweise auch in der Prothesenentwicklung gibt es durchaus Best-Practice-Anwendungen. Es gibt aber auch erste Ansätze von beispielsweise verschiedenen Blutpumpen. Aber wie gesagt, das hängt auch mal ein bisschen davon ab nachher, wer das Ganze macht. Weil was die Medizintechnikbranche natürlich auch auszeichnet, ist, dass dies ein unglaublich vielfältiges Feld ist mit wahnsinnig vielen Produkten. Und das ist ja auch ein Stück weit eine Herausforderung dabei. Wir haben einen sehr breit gestreuten Markt und dadurch nachher auch viele verschiedene Stolperstellen, wenn es darum geht, wie sehr denn jetzt eine potenzielle Best Practice für ein bestimmtes Produkt aus?
Und stößt dann Simulation auch an technische oder praktische Grenzen? Weil du hast es gerade schon erwähnt, eine Vielfalt an Produkten. Also wir haben in Europa etwa 500.000 verschiedene Medizinprodukte, meistens keine Massenprodukte, sondern sehr, sehr individuelle Produkte. Heißt, die Simulation kann hier tatsächlich auch an Grenzen stoßen?
Natürlich. Das Modell bzw. auch die Simulation ist natürlich immer nur so gut, zum einen wie die Daten, auf denen sie aufbaut und dann am Ende auch nur so gut wie die Daten, die ich heranziehe, um mein Modell weiter zu validieren. Also heißt, wenn die Datengrundlage an der Stelle schwach ist, was auch in der Medizintechnik nicht immer so unüblich ist, dann komme ich mit meiner Simulation natürlich auch an gewisse Grenzen, weil irgendworauf baue ich ja wieder auf. Wie gerade gesagt, es ist im Grunde immer diese Nachbildung eines experimentierfähigen Modells. Also ich brauche dafür auch immer das reale Äquivalent.
EDA kommt ja ursprünglich stark aus der Automobilindustrie, einer Branche, in der Simulation durchaus heute eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Welche Bedeutung hat sie denn dort inzwischen im Entwicklungsprozess?
Tatsächlich ist es dort ein Tool, eine Methode, die sich über den kompletten Entwicklungsprozess für nachher das finale Produkt mit durchzieht. Also wir haben angefangen von einer frühen, häufig auch fast reinen digitalen Phase mit wenigen Prototypen, nachher die kontinuierliche Weiterentwicklung bis zu dem Punkt, dass wir auch dort nachher im Grunde vorserienreife Zustände haben, die dann auch nochmal mit den Simulationen gegengeprüft werden, wo wir im Grunde aus den Simulationen heraus für uns dann auch schon gewisse Parameter extrahieren, wenn es zum Beispiel im Bereich der Fahrzeugsicherheit darum geht, wann welche Airbags gezündet werden müssen, weil es sind ja alles hochdynamische Prozesse und da reden wir um Anpassungen, die im Millisekundenbereich stattfinden. Das basiert dann ganz häufig schon auf den Simulationen und wird dann eben nachher in der Realität gegengeprüft. Und jetzt auch mit den letzten Entwicklungen, gerade auch im Verbraucherschutz, sind wir im Automotive-Bereich so weit, dass dort auch Simulationen als Virtual Testing für den Verbraucherschutz und für die Verbraucherschutzbewertung nachher herangezogen werden.
Das heißt, da gibt es im Prinzip schon einen gemeinsamen Konsens und irgendwie auch schon eine Art von Goldstandards, genau. Kann man sagen.
Genau, so kann man es tatsächlich
sagen. Und wie weit ist da jetzt die MedTech noch davon entfernt?
Naja, also so wie wir es ja gerade gesagt haben, das Problem, was wir vielleicht in der MedTech haben, ist, dass wir eben durch wieder diese Produktvielfalt für aktuell einzelne Produkte zumindest mal eben diese Best Practices haben, aber zumindest auch sowas wie dieser Goldstandard. Da gibt es, vorsichtig gesagt, erste Tendenzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auch dort eine One-Size-Fits-All-Lösung hätten, sondern wir haben dort angefangen nachher von den verschiedenen Rechenumgebungen bzw. den verschiedenen Solvern, haben wir teilweise auch ganz individuelle Lösungen, ausgehend davon, wie die ursprüngliche Fragestellung irgendwann mal war. Also von daher ist es aktuell doch noch recht kunden- und anwendungsbezogen.
Aber kommen wir mal zurück auf den Nutzen auch für die MedTech-Unternehmen, der ja definitiv da ist. Wenn wir das jetzt einmal aus der Perspektive eines MedTech-Unternehmers betrachten, was verändert sich denn konkret in meinem Entwicklungsprozess, wenn ich jetzt Simulationen stärker einsetze?
Ich sagte es ja gerade schon mal, wir können im Grunde mit dem Entwurf die ganze Risikoabsicherung oder einen Teil der Risikoabsicherung, gerade dieses ganze Thema Sicherheit, können wir bis zu einem gewissen Grad unterstützen, bis abdecken. Also heißt, wir können am Anfang, ohne dass wir jetzt allzu viele Prototypen brauchen in verschiedenen Stellen, können wir schon eine Aussage darüber treffen, wo jetzt gerade verschiedene Worst-Case-Szenarien liegen. Wir können aber auch bei verschiedenen Produktoptimierungen und nachher bei Clusterungen für verschiedene Anwendungsgebiete, zum Beispiel Prothesen, die Anwendung für verschieden große Anwender mit realistisch betrachtet verschiedene Knochengeometrien, dort können wir dann nachher auch mit Simulationen angreifen, weil der große Vorteil von der Simulation an der Stelle ist natürlich, dass wir bei der Simulation zumindest nicht diesen ethischen Konflikt an der Stelle haben, den wir zum Beispiel auch in einer klinischen Prüfung an der Stelle hätten. Also heißt vieles, wo der Prototypenbau vielleicht irgendwo auch ein Stück weit an seine Grenzen stößt.
Hast du vielleicht auch ein konkretes Beispiel, also du hast jetzt schon ein paar genannt, aber wo du sagen kannst, hey, da hat die Simulation total geholfen, ein Problem frühzeitig zu erkennen, das vielleicht später echt teuer geworden wäre?
Also was mich an der Stelle immer ein Stück weit fasziniert, sind vor allem Simulationen aus dem Bereich Fluid Dynamics, also das, was wir so als CFD bezeichnen, weil das vielleicht auch noch das am ehesten das fassbar ist, was man sonst so mit diesem Physical Testing, dem Prototypenbau, sehr schlecht fassen kann, weil sonst muss ich an der Stelle viel mit Kontrastmitteln arbeiten. Und mit Simulationen von genau diesen Computational Fluid Dynamics hatten wir zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir eine Spülkammer, es wirkt so ganz trivial, aber wo wir diese Spülkammer hinsichtlich solcher Punkte wie Lufteinschlüsse und dementsprechend ausbleibende Reinigung danach beurteilen könnten, weil das Thema Hygiene und Hygienerisiko ist der Medizintechnik ja ebenfalls ein sehr großes Feld.
Absolut. Jetzt sind viele MedTech-Unternehmen ja vor allem kleinere und mittlere Unternehmen und du hast es eingangs auch schon mal erwähnt, oft auch die Innovationstreiber in der Branche. Wie kann denn für diese Unternehmen ein realistischer Einstieg in Simulation aussehen? Wo steckt das große ungenutzte Potenzial?
Also das Erste, was immer vorliegen muss, ist, dass auch diese Innovationstreiber für sich erstmal eine gewisse Erkenntnis darüber haben müssen, wo denn die Möglichkeiten mit der Simulation liegen. Also heißt, im besten Fall wäre es natürlich so, dass sich gerade solche Unternehmen entweder in Netzwerken, wie wir es ja hier in Tuttlingen, auch mit euch, mit den Medical Mountains haben, oder zum Beispiel direkt an über etwa Dienstleister, also auch uns, informieren, dort eben in Richtung von Machbarkeitsgesprächen gehen und dort auch dort anfangen, erste Prototypen zu bauen oder halt eben Best Practices für sich zu entwickeln, um da genau an diesen Stand zu kommen, dass sie das Thema der Machbarkeit für sich einfach besser beurteilen können.
Und Kompetenzaufbau gehört sicherlich auch noch dazu an der Stelle. Wir werden auch bei uns einen Lehrgang anbieten zum Thema Simulation. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, dass wir diese Kompetenz ins Cluster bringen können. Jetzt ist EDAG ja auch beteiligt bei unserem Projekt Case for Med, hatte ich eingangs auch schon kurz erwähnt, wo wir den Einstieg in die Simulation auch gemeinsam mit Unternehmen angehen möchten. Und eben auch bewusst niederschwellig, unter anderem in einem Gemeinschaftsprojekt zur Simulation von der Produktlebensdauer. Welche Rolle hat denn die Simulation bei der Vorhersage der Lebensdauer von Medizinprodukten, beziehungsweise welche Rolle kann sie spielen?
Was wir an der Stelle haben, zumindest wenn wir hier von dieser mechanischen Lebensdauer sprechen, also das, was im Grunde aus der Ermüdung kommt, beziehungsweise nachher aus der Dauerbelastung, ist natürlich auch, dass ich Simulationen mit einer Vielzahl von Lastzyklen von 2 bis 5 Millionen Lastzyklen vergleichsweise einfach auch mit vielen verschiedenen Varianten dann doch einfach umsetzen kann. Ich brauche also keine allzu großen, allzu komplexen Prüflabore. Im besten Fall habe ich natürlich immer noch ein paar physische Äquivalente, weil irgendwomit muss ich mein Modell nachher nochmal validieren. Aber hiermit kann ich mit vergleichsweise wenig Aufwand eine Vielzahl an Varianten gerade eben auf solche Dinge wie Dauerlaufeigenschaften, auf Spannungsspitzen, auf potenzielle Schwachstellen irgendwo im Design hin A überprüfen und dann B natürlich auch optimieren, um das Risiko langfristig auch für den Endanwender dann zu minimieren.
Und das ist jetzt Lebensdauer in Bezug auf Ermüdung oder auf Belastung. Jetzt bedeutet in der Medizintechnik Lebensdauer ja auch noch das Thema, wie oft kann ich das Instrument wieder aufbereiten? Das heißt, wie oft überlebt es diese Zyklen? Gibt es denn auch Möglichkeiten oder ist da auch Potenzial, auch solche biochemischen Aspekte zu simulieren?
Potenzial gibt es. Also es gibt dort auch schon verschiedene Programme bzw. verschiedene Solver, mit denen wir grundsätzlich in genau die Richtung gegangen wird. Also auch so Themen wie biochemische Korrosion oder Biokorrosion dort zu simulieren. Die große Schwachstelle, die ich hier natürlich aber sehe, ist zumindest aktuell, auch ausgehend von dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Modelle, die wir hier verwenden, sind immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie aufbauen. Also heißt, die Materialien, die hier verwendet werden, müssen im Vorfeld einmal mit der entsprechenden Sorgfalt natürlich aufgebaut werden. Und auch dann kommen wir erst zu wirklich validen und verlässlichen Informationen.
Das heißt, es ist extrem wichtig, auch reale Nutzungsdaten aus der Praxis zu haben, zu generieren. Also verstehe ich das richtig? Und welche Möglichkeiten entstehen dann, die Simulation mit diesen realen Nutzungsdaten zu kombinieren? Oder ist das das Ausschlaggebende auch?
Also vor allem ist es das Thema der Skalierbarkeit, weil eben diese realen Nutzungsdaten brauche ich ja zum Beispiel, um meine Materialmodelle, die ein ganz fundamentaler Bestandteil meiner Modellierung sind, um die zu verfeinern und nachher Aussagen treffen zu können, auch wieder hier über gewisse Versagensgrenzen, über die allgemeine Parametrisierung, damit ich die nachher auf andere Produktentwürfe übertragen kann und dann mit denen eben neue Optimierung, also mit vergleichbaren Produkten eine neue Optimierung durchführen kann.
Jetzt sind wir in der Medizintechnik zu Hause und wer unsere Podcasts kennt, weiß, dass das Thema Regulatorik uns auch durchweg und immer beschäftigt, denn wir haben es einfach mit einer hochregulierten Branche zu tun. Welche Rolle spielen denn Simulationsergebnisse heute bereits im regulatorischen Umfeld? Werden die berücksichtigt?
Ja, sie haben auch jetzt schon einen regulatorischen Einfluss. Ich sagte es ja am Anfang schon mal. Zum einen haben sie insofern natürlich einen Einfluss, weil ich die klinischen Phasen bzw. die klinische Prüfung dadurch besser konzipieren kann, besser parametrisieren kann. Es gibt aber zum Beispiel in den USA jetzt auch schon die Möglichkeit, dass ich über diesen Ähnlichkeitsabgleich danach einen Nachweis erbringe mit einer Simulation, dass ein ähnliches Produkt oder ein durchaus gleichwertiges Produkt mit einer Simulation nachweisen kann, dass es kein verändertes Risiko aufweist und daher im Grunde als solches dann nachher mit dem gleichen Risiko in den Markt zu bringen ist. Also heißt, da kann ich theoretisch simulationsgestützt ein Produkt schon unterstützend zulassen. Das ist jetzt zumindest bei uns in Europa mit der MDR in der Form noch nicht gegeben, aber daran wird ja zumindest schon gearbeitet.
Genau, also FDA-Ansätze aus den USA existieren heute schon und perspektivisch gibt es bei der MDR Änderungen. Gerade ja, New Approach Methodologies, so nennen sie das, wie in Silico-Testing, Simulation, sollen eben auch als nicht klinische Daten zur ausreichenden Bestätigung der Sicherheits- und Leistungsanforderungen eines Medizinproduktes zugelassen werden. Das steht im Revisionsentwurf, das freut uns sehr, dass das kommt. Eröffnet der ganzen Thematik vielleicht auch nochmal neue Möglichkeiten und auch nochmal generell einen Schub, wenn das so explizit anerkannt wird.
Ja, absolut. Aber was es dafür natürlich auch ein Stück weit braucht, ist, wenn ich für die Revision auf meine Daten, meine Simulationsdaten zugreife, dann hilft es ungemein, wenn es eben an der Stelle auch schon wieder diese Best Practice oder diesen Konsens gibt, wenn man weiß, was dort an anderer Stelle mit Simulationen schon möglich war, damit ich auf die nachher wieder verweisen kann, damit eben niemand die Arbeit wieder komplett von Null aufmachen kann, sondern man kontinuierlich aufeinander aufbaut.
Heißt dranbleiben und sich vorbereiten und wenn ich es dann noch intensiver nutzen kann, dann auch nutzen.
Ganz genau.
Glaubst du denn, dass auch so virtuelle Tests oder digitale Zwillinge oder eben In-Silico-Methoden in Zukunft dann auch von den Unternehmen tatsächlich stärker in regulatorische Prozesse integriert werden?
Ich denke mal ja. Also zum einen gehe ich grundsätzlich davon aus, dass natürlich die Rechenkapazität in Zukunft noch weiter steigen wird. Also auch das, was wir jetzt an Simulationszeiten haben, beziehungsweise der jetzige Zeitgewinn, der sich ja durchaus auch aus Simulationen ergibt, der wird sich halt noch mehr niederschlagen, wenn die Simulationen weniger Simulationszeit benötigen. Und damit wird auch einfach der Wettbewerbsvorteil natürlich mit Simulationen umso größer werden. Und wenn dann auch die regulatorische Hürde genommen ist und es eben einen breiteren Konsens darüber gibt, wie dann eben diese Best Practice nachher auszusehen hat. Ich glaube, dann ist es nachher ein Stück weit auch, wenn es jetzt sehr hart klingt, Survival of the Fittest.
Und du hast es gerade gesagt, Rechenkapazität, siehst du die bei den Unternehmen oder siehst du die bei den Dienstleistern?
Ganz individuell, das hängt natürlich auch nachher davon ab, wie groß das Unternehmen ist, beziehungsweise welche Fragestellungen hierbei bearbeitet werden sollen. Wenn ich regelmäßig immer wieder die gleichen Prozesse habe, beziehungsweise die gleichen Fragestellungen, mit denen ich so eine Simulation aufbaue, dann ist es, denke ich, durchaus auch sinnvoll, dass Unternehmen ab einer gewissen Größe sich eigene Rechenkapazitäten beschaffen. Aber gerade auch immer wieder bei neuen Themen kann es durchaus sehr hilfreich sein, wenn ich auch hier Aufgaben ausglieder, wenn ich dann hier auf verschiedene Dienstleister zugehe, wenn ich auf Rechenkapazitäten Rechenzentren zugehe, also auch das Hochleistungsrechenzentrum ist ja auch bei uns im Case-Format, und dass ich darüber dann zumindest temporär auch Rechenkapazitäten einkaufe.
Und ihr habt ja selber zum Beispiel auch Rechenkapazität, die ihr zur Verfügung stellen könnt, ne?
Genau.
Ja, dann schauen wir nochmal den Blick nach vorne. Wir hatten es zwar jetzt auch schon immer wieder davon, aber ich würde es gerne einfach nochmal als diesen positiven Schub nach vorne nochmal erwähnen, wenn wir jetzt 10 Jahre nach vorne schauen. Mhm. Welche Rolle wird deiner Meinung nach die Simulation dann in der Medizintechnik wirklich spielen?
Also im besten Fall haben wir genau diese Frühentwicklung, von der ich gerade gesprochen habe, die dann zu ganz großen Teilen und vor allem auch flächendeckend durch Modellierung und Simulation abgedeckt wird. Und dass ich hier im besten Fall das Thema Modellierung und Simulation in ähnlicher Weise, wie wir das jetzt in der Automotive haben, als Methode zumindest durch den kompletten Entwicklungsprozess auch parallel somit durchzieht, um für sich immer wieder zu neuen Ergebnissen zu kommen und die eigenen Ergebnisse besser absichern zu können.
Und auch jetzt nochmal du als Patrick Lerge, wenn du jetzt mit einem MedTech-Unternehmer sprichst und vielleicht auch eben einen kleineren KMU, was würdest du ihm sagen und raten, wenn derjenige sagt, naja, Simulation klingt ja irgendwie alles spannend, aber ich kann es nicht wirklich greifen, ich weiß auch nicht, wo anfangen. Was rätst du?
Ich würde ihn vermutlich dazu einladen, mit uns direkt in Dialog zu kommen, damit wir genau dieses Thema von Machbarkeit und die Grenzen des Machbaren, so eine Feasibility Study, dass wir genau so etwas an der Stelle für seine individuellen Anforderungen und Bedürfnisse aufsetzen, um ihn dort an der Stelle auch ein Stück weit ja auch aufzuschlauen.
Und siehst du es als Wettbewerbsvorteil, wenn man sich jetzt damit beschäftigt?
Ja, absolut. Also wenn es nachher darum geht, dass die Simulation in naher Zukunft beispielsweise auch in Europa fest in der MDR verankert werden sollte, dann reicht es nicht aus, sich dem Thema erst dann zu nähern, wenn es bereits soweit ist und wenn die Umsetzung dann bereits erfolgt ist, sondern bereits frühzeitig die entsprechenden Weichen zu stellen, sich auf so etwas vorzubereiten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um dann an der Stelle auch mitreden zu können.
Besser könnte ich es nicht sagen, und dafür haben wir ja zum Beispiel solche Projekte wie Case4Med, wo wir eben auch diesen Nutzen bieten möchten oder den Lehrgang, den wir anbieten. Also gerne die Aufforderung an euch draußen, meldet euch bei uns und wir versuchen auch natürlich Kontakte zu euch herzustellen. Kommt zu den Workshops, kommt zu den Austauschformaten und beschäftigt euch frühzeitig mit dem Thema. Eigentlich ein perfekter Abschluss, aber Patrick, ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne dass auch unsere Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb haben wir zum Ende unseres Podcasts immer 3 Fragen zum Steckbrief, entweder oder Fragen.
Ja.
Du kennst sie nicht, du musst ganz spontan antworten und solltest dich, wenn möglich, entscheiden.
Okay.
Und ich lege mal los. Automobil oder Medizinprodukt?
Oh, der Frage habe ich tatsächlich ein Stück weit gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden kann, weil es ist das Schöne. Es gibt wahnsinnige Schnittmengen mit beiden Branchen und ich fühle mich tatsächlich auch dazwischen gerade aktuell doch sehr wohl.
Dann mache ich gleich mal so weiter. Lieber selber auf der Rennstrecke sein oder mal im OP-Saal assistieren?
Ich glaube, ich wäre schon auch ganz gerne mal auf der Rennstrecke.
Okay, und zu guter Letzt, lieber einen Podcast hören oder lieber Musik hören?
Ach, tatsächlich meistens eher der Podcast. Auch deswegen, um wieder mit der ganzen Themenvielfalt, die einem in so Podcasts da geboten wird, sich damit auseinandersetzen zu können und auch immer wieder was Neues zu erfahren.
Was Neues zu lernen. Sehr schön. Patrick, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und für diese Einblicke in das Thema Simulation. Danke natürlich auch an euch Hörer fürs Einschalten. Wenn ihr mehr über Simulation lernen möchtet oder wenn ihr auch etwas über das Projekt Case4Med erfahren möchtet, dann meldet euch bei uns oder schaut doch einfach mal auf der Webseite www.case4med, geschrieben Case, die Zahl 4, med.de vorbei. Da gibt's ganz viele Informationen und natürlich auch bei uns direkt bei Medical Mountains. Wir würden uns freuen, wenn wir euch das Thema so ein bisschen näher gebracht haben und ihr da Interesse entwickelt und euch da auch wirklich besser aufstellen möchtet für die Zukunft. Wir sind da und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und damit bis zur nächsten Folge von MedTalk on Air und vielen, vielen Dank, Patrick, dass du da warst.
Ja, Julia, vielen Dank dir.
Das war MedTalk on Air. Der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.